Hallo und herzlich willkommen zum 6. Onda Viva, live aus Berlin-Kreuzberg. Schön, dass ihr alle eingeschaltet habt. Bienvenidas, bienvenidos a la sexta emisión de Onda Viva desde Berlin-Kreuzberg. Nos alegramos pila de que estén escuchando el programa. Wir werden heute eine bilinguale Sendung machen und alles auf Spanisch und Deutsch übersetzen. Vamos a hacer una programación bilingual en español y alemán. Das Thema des heutigen Abends ist Pressefreiheit und Widerstand in Honduras. El tema de la noche es Libertad de Prensa y Resistencia en Honduras. Dazu begrüßen wir hier im Studio des Nachrichtenpool Lateinamerikas zwei reizende Gäste. Para eso saludamos acá en el estudio del Pool de Noticias de América Latina a nuestras queridas visitas. Félix Molina, hola Félix.
Hola.
Y Jutta Blume, hallo Jutta.
Hallo.
Um die Gäste ein bisschen vorzustellen, werde ich noch kurz was zu Félix sagen. Er ist Journalist aus Honduras. Seit dem Staatsstreich vor über 3 Jahren ist er mit dem Radioprogramm Resistencia bei Radio Globo täglich auf Sendung. Und dieses Programm ist ein Sprachrohr der Widerstandsbewegung. Und damit ist Félix auch der politischen Verfolgung und der staatlichen Repression ausgesetzt. Félix Molina es un periodista hondureño. Y desde el golpe del Estado, que tuvo lugar hace más de 3 años, emite diariamente su programa opositor que se llama Resistencia en Radio Globo. Este programa es un portavoz del movimiento de la Resistencia y de esa manera Félix está expuesto a la persecución política y la represión estatal. Zu meiner Rechten sitzt Jutta Blume. Sie ist freie Journalistin im Medienkombinat Berlin und war bei der diesjährigen Honduras-Delegation mit von der Partie. 2 Monate war sie in Honduras vor Ort und hat unter anderem beim Community-Radio Faluma Bimito mitgearbeitet. A mi derecha se encuentra Jutta Blume, periodista independiente del Medienkombinat Berlin, que acompañó este año la delegación hondureña. Estuvo 2 meses en Honduras y trabajó, entre otras cosas, en la radio comunitaria Faluma Bimito. An der Technik begrüßen wir heute Abend Ute Löning und Christine Gebhardt. En la técnica saludamos hoy a Ute Löning y Christine Gebhardt. Hallo Ute, hallo Chris. Durch die Sendung führen Astrid Schäfers. Hallo Astrid.
Hallo Nina.
Und am Mikrofon Nina Aretz. El programa estará moderado por Astrid Schäfers y por quien les habla Nina Aretz. Wer die Sendung nicht von Anfang bis Ende verfolgen kann, kann sie sich im Anschluss als Podcast herunterladen unter www.npla.de. A quienes no puedan seguir todo el programa, lo podrán bajar como podcast después de la emisión bajo www.npla.de. Jetzt geht's aber los mit Astrid am Mikrofon. Ahora sí, vamos a empezar. Pasamos el micrófono a Astrid. Hallo Astrid.
Ja, hallo nochmal, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir sprechen heute über Honduras. In letzter Zeit ist schon viel berichtet worden über Honduras, über die Repression gegen Journalistinnen. Im Jahr 2010 hat Reporter ohne Grenzen Honduras als eines der gefährlichsten Länder der Welt für Journalisten bezeichnet. Nach dem Putsch 2009 sind die Journalistinnen und Journalisten vielen Repressionen ausgesetzt. Aber sicherlich kennen nicht alle unsere Hörerinnen die Medienlandschaft in Honduras so gut. Deswegen möchte ich jetzt erstmal über die Medienlandschaft sprechen. Und zwar wollte ich Félix fragen, welche Medien gibt es und welche Rolle spielen sie? Reportas sin Fronteras ha calificado Honduras en el año 2010 como uno de los países más peligrosos para periodistas. Entonces, en consecuencia del golpe militar en 2009, hubo mucha represión y persecución hasta matanzas contra periodistas. Pero no todos los que nos escuchan, los oyentes, seguramente no todos conocen el paisaje mediático en Honduras. Entonces, mi primera pregunta es, qué medios de comunicación hay en Honduras y qué papel juegan ellos, Félix?
Bueno, Hace 50 años solo había una radioemisora en Honduras. Hoy hay más de 350 frecuencias de radio en el país. Televisoras hay menos que radios. Honduras es un país que oye, después mira y por último lee. Es un país de tradición oral. Somos un país de radio. Y ahora hay frecuencias católicas, evangélicas, privadas, comunitarias y solamente una radio pública. No, y una televisora pública. No hay un periódico del Estado. Esa es más o menos la mayor cantidad de frecuencias está en el sector privado. Frecuencias de radio y de televisión. No hay televisión comunitaria. Solamente hay aproximadamente 10 a 15 radios comunitarias, alternativas, en el país.
Felix erzählt, dass es vor 50 Jahren in Honduras nur eine einzige Radiostation gab. Heute gibt es um die 350 verschiedenen Frequenzen. Fernsehen gibt es weniger. Und die Honduranerinnen und Honduraner sind eine Bevölkerung, die eine mündliche Tradition hat. Das heißt, an erster Stelle wird gehört, an zweiter Stelle wird geschaut und erst an dritter Stelle wird gelesen. Also Radio, TV und dann Bücher, Zeitungen und so weiter. Das ist dreigeteilt. Das heißt, es gibt einmal religiöse Medien, es gibt private Medien und es gibt alternative oder auch Community-Medien. Es gibt nur ein staatliches TV-Programm und Radioprogramm und die privaten sind von der Masse her ganz klar an der ersten Stelle. Bei den Fernsehern gibt es überhaupt keinen Community-Sender und bei den Radios sind es etwa 10 bis 15 Community- oder auch alternative Radios.
Die Freiheit der Medien ist ja eigentlich in der hondurenischen Verfassung garantiert, in Artikel 72 und 74. Aber das Putschregime hat ja nach dem Putsch 2009, wo der gewählte Präsident Manuel Zelaya von Soldaten festgenommen und ins Exil gezwungen wurde, einige Artikel auch ausgehebelt. Und inwiefern wurde die Pressefreiheit nach dem Putsch eingeschränkt? Bueno, normalmente la libre expresión y la libertad de la prensa está garantida en la Constitución hondureña, ¿no? En el artículo 72 y 74. Pero como el elegido presidente Manuel Zelaya fue prisionado por el militar y ellos hicieron un golpe militar y lo mandaron a exilio, y desde ese momento, ¿en qué medida la libre expresión y la libertad de la prensa ha sido limitada, restringida?
Ya. En Honduras, recuerdo que los primeros informes sobre la libertad de expresión en el año 2000, después del huracán Mitch, reportaban el monopolio y oligopolio de los medios de comunicación por grupos privados. En el 2009, después del golpe de Estado, ya no era tanto el monopolio privado, sino fue el crimen organizado, la policía y el ejército restringiendo este derecho de la población a expresarse libremente. Por ejemplo, Radio Globo, donde nosotros transmitimos el programa Resistencia todas las noches, fue primero emitido un decreto, una ley temporal del Poder Ejecutivo, pidiendo que se moderara el lenguaje, que no se llamara a las manifestaciones, tratando de poner limitaciones de carácter de contenidos, digamos. Después la radio fue intervenida directamente por los militares. Fueron llevados sus equipos a una unidad militar. Una mañana de agosto llegó el ejército, entró al edificio, derribó las puertas, sacó las consolas, los micrófonos, los cables, y los periodistas tuvieron que salir por las ventanas, saltar del edificio. porque los militares se llevaban todo, los equipos y las personas. Nunca se había llegado a este extremo en Honduras, al extremo de llevarse los equipos de un medio de comunicación.
Erinnert sich noch so an das erste Informationsblatt, das kam 2000 raus, nach dem Hurricane Mitch. Und da wurde vor allen Dingen gesagt, dass das Monopol der Medien bei privaten Gruppen liegt, also dass die sozusagen die stärkste Macht da sind. 2009, nach dem Putsch, war das dann nicht mehr so. Da war das dann eher kontrolliert durch das organisierte Verbrechen, auch durch die Polizei und das Militär. Dort wurde dann sozusagen die Repression gegen die freien Medien übernommen. Und als Beispiel ist hier das Radio Globo aufzuzeigen, wo auch immer das Programm Resistencia von Felix Molina läuft. Und zwar gab es erstmal ein Dekret, so ein zeitlich begrenztes Gesetz, kann man sagen, das aufgefordert wurde, die Sprache in dem Radio zu ändern, bestimmte Termini vielleicht nicht mehr zu benutzen, dass man auch nicht zu Demonstrationen aufruft und so weiter. Und dann ging es richtig los, weil dann hat das Militär es in das Radio eingebrochen im Prinzip und hat alles Equipment sozusagen beschlagnahmt. Also sind reingekommen, alles mitgenommen und auch die Leute, die vor Ort waren und bei Radio Globo gearbeitet haben oder arbeiten, mussten aus dem Fenster springen, um vor dem Militär zu flüchten, weil sie eben nicht nur das Equipment, sondern auch die Personen mitgenommen haben.
Otros medios como el Canal 36, que transmitía un concierto de artistas latinoamericanos como Guaraguao, los de Filippi de Argentina y grupos hondureños, fue intervenido directamente por el ejército. Ellos rociaron un líquido químico sobre los transmisores del canal en la parte alta de Tegucigalpa, la capital, y los transmisores del canal se derritieron con este químico. Radios como Radio Progreso en el norte de Honduras, una emisora jesuita de esta comunidad religiosa católica, fue ocupada por los militares. Radios como Falo Mabimetu, donde estuvo Yuta, en enero del 2010 fue quemada, fue incendiada. Se le puso fuego. Otras emisoras indígenas fueron amenazadas de llevarse sus equipos y tuvieron que sacar los transmisores de donde estaban, cambiarlos de lugar. Esto pasó entre junio de 2009 y enero de 2010. Es como lo más brutal que hemos vivido, pero las cosas no han terminado ahí.
Es gibt auch noch zum Beispiel den Kanal 36, Kanal 36 in Tegucigalpa, der hat zum Beispiel ein Konzert übertragen. Und zwar war das so ein Konzert von sehr vielen lateinamerikanischen Künstlern, wo honduranische Bands gespielt haben, aber auch Las Manos de Filippi aus Argentinien. Und da ist das Militär einfach hingegangen und hat so eine chemische Flüssigkeit über den Sender geschüttet. Dadurch ist er geschmolzen. Und somit konnte das natürlich nicht mehr übertragen werden. Andere Beispiele finden sich auch bei dem jesuitischen Radio, bei dem Community Radio Progreso. Es wurde auch von Militärs besetzt. Das andere Radio Faluma Bimitu, wo auch Jutta war und bestimmt noch was kurz zu sagen wird später, wurde im Januar 2010 in Brand gesteckt. Und auch viele andere Sender, auch von indigener Bevölkerung, wurden bedroht, dass die ganzen Geräte und so weiter mitgenommen werden. Deswegen mussten die dann teilweise auch umziehen, also einen anderen sichereren Ort suchen. Das beschränkt sich vor allen Dingen auf die Zeit zwischen Juni 2009 und Januar 2010. Und das war das Gewalttätigste, was bis dahin in Honduras erlebt wurde.
Ich concluyo con este capítulo feo de la situación de la libertad de expresión, diciendo que entre marzo del 2010 y la fecha han sido asesinados 27 periodistas, comunicadores, comunicadoras, en distintas circunstancias, es la verdad. Pero todas las muertes violentas de periodistas en un contexto de fragilidad institucional, de impunidad total de todos los casos, no investigados, no sancionados, en un escenario en el que hay crimen organizado, narcotráfico, pero también la policía, pero también el Estado, sin explicar, sin investigar. Esto ocurre 3 años y medio después del golpe de Estado, en un Estado frágil, políticamente débil, en un país de conflictividad social muy fuerte después del golpe, que apenas ayer ha podido tener un ejercicio electoral para ver si la vía política es una salida o no a esta situación.
Ja, dieses hässliche Kapitel der Unterdrückung auch der Meinungsfreiheit und auch der Pressefreiheit ist da nochmal zu nennen sozusagen. Und von März 2010 bis heute muss man einfach sagen, dass wir 27 ermordete Journalistinnen leider haben und das in verschiedenen Zusammenhängen, aber immer in diesem Kontext der absoluten Straffreiheit. Also da ist niemand, der das irgendwie aufklärt und das ist auch organisiert zwischen Drogenhandel, dem organisierten Verbrechen, aber eben auch der Polizei und dem Staat. Das heißt, wir haben einen sehr fragilen Zustand gerade und die ganze politische Landschaft ist sehr instabil.
Ja, jetzt würde ich sagen, wir kommen zum zweiten Teil mit Jutta. Und du wolltest sie was fragen?
Ja, genau. Jutta war dieses Jahr mit auf der Honduras-Delegation. Diese Delegation reist regelmäßig nach Honduras, besteht aus unabhängigen Journalisten und Journalistinnen. Und ich würde Jutta jetzt einfach mal bitten, etwas über diese Delegation zu erzählen und vor allen Dingen auch, was ist das Ziel der Delegation? A mi derecha, ya dije, se encuentra Jutta. Ella participó en una brigada, en una delegación que viajó a Honduras, que viaja cada año a Honduras. Está compuesto por periodistas independientes. ¿Y cuál es el objetivo de esa delegación, Jutta?
Ja, also erstmal vorweg, wir hoffen, dass wir in Zukunft jedes Jahr fahren können. Der Hintergrund dieser Delegation war, es gab 2010 eine erste Delegationsreise, das war eine gemischte Gruppe und dort gab es eben die Anfrage, die konkrete Anfrage von 3 Radiosendern, Community Radios, die um Begleitung gebeten hatten. Und das war eben zum einen Radio Faluma Bimetu, wo ich jetzt war, das waren die Radiostationen der indigenen Organisation Copin. Und das war das Radio in Zacate Grande, wo wir leider nicht hinfahren konnten, weil wir zu wenig Leute waren. Also wir waren nur zu 6 und haben uns dann zu dritt auf 2 Orte aufgeteilt. Konkret das Ziel war für die Zeit, die wir dort waren, eben im Sinne der klassischen Menschenrechtsbeobachtung, den Leuten durch unsere Präsenz einen gewissen Schutz zu geben. Felix hat es ja erwähnt, das hat eben Attentate auf die Radiosender und aber auch auf deren Mitarbeiter gegeben. Und da hatten wir uns eben versprochen, dass dadurch, dass Leute vor Ort sind, sowas nicht vorkommt. Und der zweite Gedanke war natürlich, die Berichterstattung über Honduras hier in Deutschland und in Europa zu stärken und eben auch über Themen zu berichten, die jetzt den Basisorganisationen wichtig sind und die sonst nicht so oft in den Medien vorkommen.
Ja. Okay, esperemos que, dijo que esperemos que en 2010, que haga una delegación de periodistas cada año ahora, porque ya hubo una delegación de periodistas de Alemania hasta Honduras en 2010, y el objetivo es, entre otras, es de acompañar también los periodistas porque son amenazadas, son perseguidos. Entonces nosotros acompañamos 3 radios comunitarios, entre esos Faluma Bimetu, una radio indígena que se llama Capín, y también había una radio que se llama Zacate, donde por mala suerte no podíamos ir, nada más lo visitamos una vez. Entonces uno de los objetivos es la observación sobre los derechos humanos en Honduras, ¿no? Y la simple presencia de la delegación de periodistas ya puede servir un poco como para proteger los periodistas, porque hay atentados, hay ataques sobre difusores de radio, sobre periodistas. Sí, y el segundo objetivo también era de reportar sobre Honduras para Europa, lo que pasa en Honduras y hacer artículos, programas.
Sí, como información independiente, ¿no? Que no llega mucho a veces. Du warst selber 2 Monate vor Ort in Honduras. Wie hast du denn die Landschaft der alternativen Medien erlebt? Estuviste 2 meses en Honduras. ¿Cómo viviste el campo de los medios alternativos?
Zum einen, also ist, wie schon beschrieben, ist es eine schwierige Situation. Trotzdem habe ich das als eine wachsende Medienlandschaft gesehen. Also wir waren ja dort bei Falu Mambimetu, das ist das Radio der Afro-Indigenen in Triunfo de la Cruz. Das Radio selbst gibt es seit 1997, aber jetzt im Laufe des letzten Jahrzehnts hat sich die Zahl der Radios vervielfacht. Also die Organisation hat jetzt inzwischen 5 Radios, die andere indigenen Organisation hat 3 Radios und das Radio dort vor Ort, also gerade im ländlichen Raum, ist wirklich die wichtigste Informationsquelle und das geht halt auch um so Dinge wie jetzt einfach Aufruf zu Versammlungen im Ort oder politischen Veranstaltungen, was einfach sonst nicht kommuniziert werden könnte.
Ja, en el campo de medios alternativos hay una situación difícil, pero mismo así, como yo lo observé, hay un campo mediático creciente. Por ejemplo, ya hablé de la radio alternativa Falu Mambimetu, que es una radio de indígenas que se encuentra en Triunfo de la Cruz. Esa radio existe desde 1997, pero el número de radios comunitarios se multiplicó y hay, por ejemplo, otra organización de indígenas, ellos tienen 3 radios. Entonces, especialmente en el campo rural, la radio es un medio de información muy importante. Por ejemplo, ellos llaman a reuniones por la radio o se informan.
Entschuldigung. Also wir waren auch auf einem Treffen alternativer Radios, das fand eben bei dem Radio Progreso statt. Und dort ging es eben auch nur um eine Vernetzung und gegenseitige Unterstützung dieser Radios. Anlass war der Besuch des UN-Sonderberichterstatters Frank Larue für die Pressefreiheit. Und es ist halt so eine sehr große, Energie und Bereitschaft da, Radios ins Leben zu rufen, obwohl es eigentlich kein einziges dieser Radios eine offizielle Sendelizenz hat, weil es quasi unmöglich ist, diese Sendelizenz zu bekommen. Die Lizenzen sind sozusagen alle vergeben, auch wenn gar nicht gesendet wird auf den Plätzen. Und das ist sozusagen auch ein wichtiger Punkt, eine wichtige Forderung der kommunitären Radios und eben auch des UN-Sonderberichterstatters gewesen, dass dort eben das Recht auch aller Bevölkerungsschichten auf ihre eigenen Medien gewährleistet werden muss.
Hubo un encuentro de radios alternativos. Radio Progreso también participó en ese encuentro y uno de los objetivos era de poner en contacto todo el mundo. Y en esa ocasión el reportero, no sé cómo se llama muy bien, el reportero de las Naciones Unidas, existe uno especialmente para Honduras que se llama Frank Larue, también participó en ese encuentro. Y como yo lo observo, había mucha energía y para fundar radios, mismo si casi ninguna radio comunitaria tiene una licencia para difundir. Dicen que no hay licencias o todas las licencias ya son dadas. Entonces, la demanda principal de los radios comunitarios es de garantizar el derecho de todas las partes de la población a pronunciarse en la radio, a usar esos medios.
Gut, danke erstmal für die tolle Übersetzung. Sehr schön. Wir machen jetzt erstmal eine kleine Pause, um dem Lied La Casa de la Justicia von der honduranischen Radiomoderatorin, übrigens auch bei Radio Globo, und auch Sängerin Carla Lara zu lauschen. Hacemos una pausita para escuchar la canción La Casa de la Justicia de la moderadora radial de Radio Globo y también cantante hondureña Carla Lara.
Entré en la casa de la justicia de mi país y comprobé que es un templo de encantadores, de serpientes. Dentro se está como en espera de algo que no existe, temibles abogados accionan el día y su azul centellada. Perfeccionan el día y su azul centellada. Jueces sombríos hablan de pureza con palabras que han adquirido el brillo de un arma blanca. Que han adquirido el brillo de un arma blanca. Que han adquirido el brillo de un arma blanca. O esa sensación de ternura que produce el dinero, esa sensación de ternura que produce el dinero, esa sensación de ternura que produce el dinero.
Hallo liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir senden heute wieder live aus der Köpenicker Straße in Berlin. Willkommen für die, die jetzt erst eingeschaltet haben bei der Sendung Onda Viva. Heute geht es um Pressefreiheit und Widerstand in Honduras. Wir hatten gerade schon über die Medien gesprochen, die es in Honduras gibt und die Repression gegen Journalistinnen. Im November 2009 haben ja Wahlen stattgefunden, nachdem das Militär geputscht hatte. Diese Wahlen, diese Unabhängigkeit dieser Wahlen wurde aber angezweifelt von vielerlei Stellen, unter anderem von der Interamerikanischen Menschenrechtskommission. Und da wurde dann Porfirio Lobo Losa gewählt, sozusagen, die Regierung der nationalen Einheit. Es gibt aber schon seit dem Putsch eine Widerstandsbewegung. Also es hat sich in der Bevölkerung sehr viel Widerstand gegen dieses Regime geregt und organisiert. Die heißt Frente Nacional de Resistencia Popular. Wir haben hier heute zwei Gäste, und zwar Felix Molina, ein relativ bekannter Journalist aus Honduras. Er hat auch einen eigenen, also er ist Koordinator eines Radiosenders, der heißt Radio Globo, und er sendet jeden Tag die Sendung La Voz de la Resistencia. Und Jutta Blume ist unser zweiter Gast vom Medienkombinat in Berlin. Sie hat im Sommer dieses Jahres an einer Delegationsreise von Journalistinnen aus Deutschland nach Honduras teilgenommen. Und jetzt die Frage an...
Voy a traducirlo. Hola, bienvenidos otra vez a los oyentes. Salimos en vivo de la Köpenicker Straße en Berlín. Y hoy el tema es la libertad de prensa y la resistencia en Honduras. Ya hablamos de los medios que existen en Honduras y también de la represión contra los periodistas. Y después de las elecciones en 2010, después del golpe, que estaba muy en cuestión así los resultados y cómo pasó toda la elección, donde se votó por el presidente Lobo. Y ahí se manifestó un movimiento de resistencia dentro de la población y se llama Frente Nacional de Resistencia Popular. Saludamos también a nuestras visitas, Félix Molina, periodista famoso, como dijo mi compañera acá, de Radio Globo, que sale cada día con su programa Resistencia en la Radio Globo. Y a mi derecha se encuentra Jutta del Medienkombinat Berlin, y ella participó en una delegación de periodistas en este verano que fue a Honduras. Y ahora seguimos con la entrevista.
Ja, die Frage ist, wie diese Widerstandsbewegung sich überhaupt artikulieren konnte, trotz der Mediensperre, trotz der Zerstörung des Materials von Radios, der Ermordung von Journalistinnen. Felix, ¿cómo el movimiento de resistencia pudo articularse a pesar de la represión y de la limitación de las posibilidades de libre expresión por el decreto, como lo contaste?
Hay una frase en una de las paredes de Tegucigalpa, o en muchas paredes de Honduras, que dice: cuando los periódicos callan, las paredes hablan. Esta frase pone de nuevo en moda el graffiti, puso de moda el teatro callejero, la hoja volante que llamamos, o moscas, el cartel, la manta, puso de moda la radio comunitaria, el mensaje de texto en el teléfono celular y de nuevo los pequeños periódicos impresos artesanalmente. Y volvieron las reuniones, las asambleas, los encuentros en la plaza, la discusión en el taxi, en el bus. Honduras se hizo más habladora después del golpe. Creo que éramos un poco callados antes del golpe. Después fuimos más gritones, nos reunimos más. Creo que todas las formas de comunicación sustituyeron el silencio de los periódicos, de las radios y de las televisoras.
Felix erzählt ein bisschen von der Widerstandsbewegung, wie das am Anfang abgelaufen ist. Und zwar hat er erstmal einen Satz zitiert, der da heißt: wenn die Zeitungen schweigen, dann fangen die Wände an zu sprechen. Das heißt, so Formen wie Graffiti, aber auch Straßentheater, Plakatierung, Flyer irgendwo hinzuwerfen, auch die Community-Radios, das SMS-Schreiben oder so hausgemachte kleine Zeitungen, selbstgemachte kleine Zeitungen kamen wieder mehr zurück. Die Leute haben sich auch mehr versammelt, das heißt auf Plätzen oder überhaupt in irgendwelchen Orten. Es gab auch sowas wie Diskussionen im Taxi und im Bus eher. Das heißt, die Honduranerinnen und Honduraner sind gesprächiger geworden als vor dem Putsch. Da war man ein bisschen ruhiger eigentlich. Und die Formen der Kommunikation haben sozusagen das Schweigen, was von den Massenmedien sozusagen hinsichtlich des Putsches ausgegangen ist, dadurch ersetzt.
Quisiera agregar una frase de un periodista, creo que es de origen árabe, que escribe en Le Monde Diplomatique, Ignacio Ramonet. Él dice: los medios tradicionales son influyentes, pero ya no son decisivos. En el caso de Honduras, vemos eso muy claramente. Los periódicos antes del golpe, después de las 10 de la mañana, no era posible hallarlos en las calles del país. Después del golpe, por haber apoyado con mentira, con desinformación, con terrorismo mediático, usted puede encontrarlos después de las 3 de la tarde, lo que significa que la gente está comprándolos menos, los está castigando, decimos, por haber mentido, desinformado, y lo mismo le ocurre a la televisión y a la radio tradicional. Ocurre el fenómeno que los grandes medios se hicieron pequeños por mentir, y los pequeños medios crecieron. Esa es la verdad. Lo vemos en las radios comunitarias, con más influencia ahora, con más confianza pública.
Mhm. Er möchte gerne noch einen anderen Satz zitieren, und zwar von einem arabischen Journalisten, der für die Le Monde Diplomatique schreibt. Das ist Ignacio
Ramonet.
Und er sagt, dass die traditionellen Medien zwar beeinflussen, aber eben nicht mehr entscheidend sind. Und genau das gilt auch für Honduras. Das heißt, vor dem Putsch waren nach 10 Uhr morgens alle Zeitungen ausverkauft, so ungefähr. Man konnte keine mehr auf der Straße finden. Und nach dem Putsch, wo dann auch ja so terrormäßig in den Medien auch berichtet wurde oder das einfach total verschwiegen wurde, was da passiert ist, da gab es dann nach 15 Uhr immer noch Medien zu kaufen. Das gleiche Phänomen hat sich auch in den Fernsehsendern und in den Radiosendern ergeben. Das heißt, die Großen sind durch ihre Lügerei, durch das Verschweigen sind ganz klein geworden, und andersherum sind die Kleinen, also so wie die Community-Radios und so weiter, sind dadurch groß geworden.
Ja, ich habe jetzt noch eine Frage an Jutta. Wie habt ihr denn oder wie hast du denn bei der Delegationsreise, was hast du denn mitgekriegt von der Widerstandsbewegung? Also ihr habt ja einige Radios besucht. Wie waren da deine Eindrücke?
Gut, also die Radios beziehen sich halt vielfach auf die Konflikte, die Leute dort haben, also die indigenen Bewegung, das sind viele Landkonflikte. Da wollte ich jetzt aber eigentlich gar nicht weiter drauf eingehen, sondern einfach nochmal meinen Eindruck irgendwie dieser Widerstandsbewegung wiedergeben. Und zwar zum einen halt, dass mit der Parteigründung von Libre es eine gewisse Spaltung gibt innerhalb der Bewegung, also das ist mein Eindruck. Dass es eben Leute gibt, die weiterhin sagen, wir wollen uns nicht zur Wahl stellen. Wir brauchen wirklich einen ganz neuen Staat, eine ganz neue Verfassung und können jetzt nicht innerhalb dieses politischen Systems agieren. Der zweite Eindruck, den ich gerne wiedergeben würde, war, das war in Tegucigalpa, und dort gab es eben gerade Proteste der Bäuerinnen und Bauern aus dem Bajo Aguan, die sehr, sehr stark unterdrückt worden sind. Und die Leute saßen dann eben im Gefängnis, und es waren so 50 bis 100 Leute, die vor dem Gefängnis protestiert haben. Und das war für mich so ein bisschen deprimierend eigentlich, dieser Eindruck. Also dass jetzt von so einer breiten Widerstandsbewegung, die es nach dem Putsch gab, jetzt eigentlich nur so wenig Leute übrig geblieben sind.
Entonces yo pregunté a Jutta y nos olvidamos de traducir qué fueron sus impresiones durante su viaje de la delegación con periodistas alemanes a Honduras del movimiento de resistencia. y ella dijo que, por ejemplo, los radios comunitarios de indígenas de que hablan, por ejemplo, de conflictos de tierra, ¿no? Que eso es un problema central en para ellos. Pero ella quería también decir, hablar de otras impresiones, que fueron sus impresiones del movimiento de resistencia. Ella dijo que según sus impresiones hubo una cierta división en el movimiento. Por ejemplo, hay partes del movimiento que dicen no queremos participar en las elecciones, nosotros no podemos cambiar nada dentro del sistema como existe ahora. Y en Tegucigalpa ella vio una manifestación de agricultores y agricultoras paisanos del Bajo Aguán, porque uno de sus familias estaban en la cárcel, y manifestaron para la liberación de sus amigos, sus familias, y fue una impresión que ella dice un poco frustrante, porque un movimiento tan grande de resistencia y ella tenía la impresión que se quedó poca gente que todavía manifestaban.
Me gustaría preguntarte lo mismo, ¿no? ¿Cuáles grupos ves, cómo es el movimiento de la resistencia en el sentido de la gente que se reúne más en un partido o gente que dicen no tiene ningún sentido? ¿Cómo ves la fuerza del movimiento?
Janina fragt jetzt Felix, den Journalisten aus Honduras, welche verschiedenen Gruppen er wichtig findet in der Widerstandsbewegung und was sind ihre Forderungen?
Genau, und ob du dich Jutta so ein bisschen anschließen kannst, si lo ves igual a Jutta. Mm-hmm. Okay, Jutta.
Quiero decir antes que el Frente Nacional de Resistencia Popular unió por primera vez dos fuerzas que habían estado separadas. Las fuerzas políticas partidarias y las fuerzas sociales populares. Por ejemplo, el Partido Liberal, de tendencia centro-derecha, socialdemócratas, demócrata-cristianos, de izquierda, trotskistas, comunistas, con movimientos indígenas, organizaciones negras, garífunas, organizaciones de maestros, maestras, estudiantes. Esta mezcla que en el pasado no se juntaba, que era como el agua y el aceite. El golpe de Estado los une. Diversos. Ahí estaba la comunidad lésbico, gay, transexual, junto con las mujeres feministas, pero junto con los cristianos católicos y los cristianos evangélicos, unidos contra el golpe. Yuta habla del momento posterior, es cuando todas estas fuerzas deciden si ir a las elecciones para competir políticamente por un cambio o no ir. Y ahí se produjo el debate que ella observa. No todos estuvieron de acuerdo con las elecciones, es verdad.
Uh-huh. Felix geht noch mal ein Stück zurück, und zwar sagt er, das, was diese Frente Nacional de Resistencia Popular, also diese Bewegung der Bevölkerung nach dem Putsch, eigentlich was daran so besonders war, ist, dass zum ersten Mal zwei verschiedene Kräfte zusammengekommen sind, zum allerersten Mal. Also einmal die parteiische Kraft und aber auch die gesellschaftliche Kraft. Das heißt, die liberale Partei, die so Mitte rechts eher stand, die Sozialdemokraten, auch die christlichen Demokraten, auch die Linke, also Trotzkisten und so weiter, die schwarze Bevölkerung, die indigene Bevölkerung, Studierende, Lehrende und so weiter, die vorher wie Öl und Wasser eigentlich auseinandergedriftet sind, die haben sich durch diesen Staatsstreich vereint, durch den Putsch. Und da standen dann eben auch LGBTI-Personen, Feministinnen, dann neben den katholischen und überhaupt religiösen Leuten alle gemeinsam gegen diesen Putsch. Und wovon Jutta gerade gesprochen hat, das geht dann eher so um den Eindruck, den man danach hat, ne? Also dann geht der politische Streit los. Lösen wir das über eine parteiliche Organisation eben oder durch die Gesellschaft?
Me parecería importante agregar que Yuta estuvo en el área de los pueblos garífunas o negros caribes y también en el área de los pueblos indígenas lencas en el occidente de Honduras. Ambos pueblos plantean que han resistido más de 500 años defendiendo sus ríos, sus montañas, su patrimonio cultural, su lengua, sus suelos, sus bosques, y que los procesos electorales más bien han disminuido esos derechos para ellos, con minería metálica, con represas de los ríos, con el negocio de los bonos de carbono, con la tala del bosque, con energía eólica, que más bien los procesos electorales han puesto en amenaza sus derechos tradicionales. Y ahí explica por qué ellos no están participando como organizaciones en el proceso electoral.
Mhm. Er fügt noch gerade hinzu, dass Jutta auch aus ihren Erfahrungen vielleicht ein bisschen so gesprochen hat, weil sie war bei den Garifuna, eine afrokaribische Gruppe, kann man vielleicht sagen. Und auch andere von der Delegation waren bei den Lenca, eine andere indigene Gruppe. Und diese indigenen Gruppen, die verteidigen seit mehr als 500 Jahren ihre Natur, also ihre Böden, die Wälder und auch ihre Sprache. Und die Wahlen, das Einzige, was sie für die gebracht haben, war eigentlich nur negativ. Das heißt, sowas wie Privatisierung von Böden, von Flüssen, Windkraftwerk, also quasi die Ausschlachtung der Natur, war immer im Gegensatz zu dem, was sie eigentlich möchten. Und das ist auch die Erklärung dafür, warum eben bei diesem Prozess über Wahlen etwas zu verändern, nicht wirklich begeistert mitgemacht wird.
Ja, die Wahlen werden ja jetzt im November 2013 stattfinden. Und wie schätzt du denn die Repression ein, also das Zusammenspiel zwischen Wahlen und Repression? Also diese Partei Libre, heißt sie doch, oder? Die haben sich ja entschieden, sie wollen, also diese Oppositionspartei, dass sie an den Wahlen teilnehmen wollen.
Genau, el año que viene van a haber elecciones en Honduras, en 2013, y el partido opositor Libre, se llama, ¿no? Mm-hmm. Está proponiendo sus candidatas y candidatos. Puede ser que por eso, ¿no? Por las propuestas de los candidatos y candidatas, incrementa la represión y persecución política en el país.
No me cabe ninguna duda que la participación política de Libre, que significa libertad y refundación, es un nuevo actor en el escenario político que va a producir efectos. Ayer mismo fueron las elecciones primarias, elecciones internas, y en noviembre del próximo año son las elecciones generales. Sin presencia mediática, más bien con una campaña en contra, la candidata de Libre, Xiomara Castro, tiene más de 500,000 de votos en las elecciones primarias de ayer. Yo pienso que dependerá de la fuerza electoral de Libre para que la oligarquía que dio el golpe decida si usa el fraude o si usa los militares o si utiliza la represión o si mata. Manuel Zelaya, el coordinador del partido, ha dicho que es muy probable que le maten a él o que maten a la candidata Xiomara Castro. Lo denunció hace 3 semanas a la radio ADN de Costa Rica. Allí está su declaración. Es decir, se teme un escenario político complejo el próximo año, definitivamente.
Also Felix sagt, da wird auf jeden Fall definitiv was kommen, da besteht überhaupt kein Zweifel, denn durch diese politische Teilhabe von Libre, also Libre ist zusammengesetzt einmal aus Libertad, also Freiheit, und Refundación, also komplette Erneuerung, ist eben auch ein neuer Akteur aufs Trapez getreten, der dann auch seine Effekte zeigen wird. Interne Vorwahlen gab es jetzt schon vor einer kurzen Zeit und die eigentlichen Wahlen, also die Allgemeinwahlen, werden dann im November nächsten Jahres stattfinden. Und schon jetzt konnte man in den Vorwahlen sehen, dass die Präsidentschaftskandidatin Castro, ¿cómo era su nombre? Xiomara
Castro.
Xiomara Castro, ohne jegliche mediale Kampagne allein schon 500.000 Stimmen bekommen hat. Das heißt, es ist eine sehr starke Kraft und da stellt sich jetzt einfach nur die Frage, okay, wie wird die Oligarchie des Putsches darauf reagieren? Wird sie versuchen, Wahlbetrug zu machen oder wird sie eben das Militär schicken, Menschen Repressionen aussetzen oder sogar auch töten? Und Manuel Zelaya hat vor 3 Wochen in dem Radio ADN in Costa Rica schon angekündigt, dass es wahrscheinlich oder sehr wahrscheinlich sein wird, dass entweder die Präsidentschaftskandidatin oder auch er ermordet wird.
Ja, die Situation ist sehr angespannt weiterhin in Honduras und wir werden sehen, wie es weitergeht. Wir kommen jetzt langsam zum Ende der Sendung. Ich habe nur noch eine Frage an Felix, weil du bist ja jetzt hier in Deutschland seit ein paar Tagen extra aus Honduras gekommen. Was sind die Ziele deiner Reise? Also was hast du hier in Europa für, was interessiert dich hier, was hast du hier für Ziele? Entonces, dije que la situación está tensa en Honduras, ¿no? Y vamos a ver cómo se va a desarrollar, pero ahora llegamos un poco ya al final del programa. Y quería preguntarte, porque ahora Felix estás aquí en Berlín, has llegado de Honduras a Alemania, a Europa. ¿Qué son los motivos o qué buscas en tu viaje?
He venido por 2 propósitos. El primero es compartir con Yuta mañana esta experiencia que ya hemos adelantado aquí en la radio y poder intercambiar con gente como el ex embajador alemán que estuvo en Honduras, que quisiera decir, apoyó un proceso de equipamiento técnico de radios comunitarias. Ya hemos empezado con 3 emisoras y nos ha invitado la embajada alemana en Tegucigalpa a continuar el programa, aplicando para seguir el equipamiento de las radios. Y hemos venido también aquí para conversar con diputados que estuvieron en Honduras el año pasado, que deben dar un informe al Parlamento alemán sobre la situación de los derechos humanos en el país. El segundo objetivo es compartir con una delegación hondureña que llega el jueves a Madrid, Bruselas y Londres. Vamos a hablar con el Parlamento Europeo, con partidos políticos españoles y con el gobierno británico. 3 mensajes van a darse. Número 1, la situación de derechos humanos en Honduras es más grave después del golpe y hay que observarla con responsabilidad. Número 2, hay fondos públicos europeos a través de los gobiernos y a través de empresas privadas que están yendo a empresas hondureñas vinculadas a violaciones a derechos humanos, y que esos financiamientos deben parar. Y un tercer mensaje es que Europa debe asumir la responsabilidad ética de acompañar al pueblo de Honduras. No solamente observar o hacer turismo político, sino tener vivencias con la gente como las que tuvo Yuta en Faluma Bimetu y sus compañeras y compañeros en las radios indígenas del occidente del país. Eso es.
Okay, die Vorhaben oder das, wofür Felix eigentlich auch nach Europa gekommen ist, ist einmal mit der Kollegin Jutta sozusagen so einen Austausch auch hier zu betreiben. Das heißt, es wurde sich heute zum Beispiel mit dem ehemaligen deutschen Botschafter in Honduras getroffen, der auch mit Technik und so weiter die Radios unterstützt hat, dass die weiter rauskommen können sozusagen. Man hat sich hier auch mit Abgeordneten getroffen oder wird sich noch treffen, die letztes Jahr schon mal in Honduras waren und eigentlich einen Bericht vorstellen müssen über die Menschenrechte in Honduras und da auch nochmal gucken, was da genau gesagt wird. Ein zweites Vorhaben hängt damit zusammen, dass am Donnerstag noch eine Delegation aus Honduras nach Spanien kommt. Und diese Delegation plant, nach Madrid, Brüssel und London zu gehen, um dort mit Leuten aus dem Europaparlament zu sprechen und auch mit der spanischen und englischen Regierung. Es soll ganz klar auch die Anerkennung gefunden werden, dass die Menschenrechte nach dem Putsch immer weniger geachtet werden oder eigentlich gar nicht. Und man will auch darauf aufmerksam machen, dass öffentliche Gelder, also die vom EU-Parlament zum Beispiel oder auch von privaten Unternehmen, dass die an Unternehmen in Honduras gehen, die unmittelbar die Schuld mittragen an die, also an den Verbrechen gegen die Menschlichkeit oder an die Verletzung der Menschenrechte. Und es geht auch darum, die EU, also Europa, zu einer echten ethischen Verantwortung auch zu ziehen, dass da Verantwortung übernommen wird. Sowas wie Jutta zum Beispiel gemacht hat, dass man einfach hinfährt, sich darauf einlässt und wirklich guckt, was ist da eigentlich los und nicht nur das einfach so macht, weil man das machen muss, sondern dass da echtes Interesse einfach auch besteht.
Ja, da sind wir sehr gespannt, auch was die Abgeordneten da zum Beispiel an den Bundestag berichten werden. Und jetzt sind wir wirklich am Ende der Sendung angelangt und wollen jetzt noch ein Schlusswort sprechen.
Genau, sus últimas palabras. Seid noch eingeladen, die letzten Worte loszuwerden. Las últimas mensajes que quieren dejar acá para los oyentes y las oyentes.
Wer sich für unsere Erfahrungen in Honduras, also der Journalistendelegation, interessiert, kann man alles nachlesen auf dem Blog hondurasdelegation.blogspot.de und der wird auch jetzt weiterhin auf dem Laufenden gehalten.
Nosotros de la delegación de periodistas que se fueron a Honduras hemos creado un blog donde reportamos nuestras experiencias en Honduras. Se llama Honduras Delegación Blogspot.com, si quieren leer ahí sobre nuestra experiencia.
¿Quieres añadir algo más?
Solamente agradecer a ustedes por esta invitación, esta nueva manera de hacer radio por internet. Un gran desafío que tenemos en el país de usar las tecnologías de la información y ponerlas al servicio de la gente y reconocer que somos una aldea pequeñita en esta burbuja llamada tierra y que ahora no hay ningún pretexto para ser hondureño, alemana, extranjeros, sino una hermandad, una comunidad próxima. No tenemos razones para estar distantes, ya esta delegación que vino muestra que tan cerca estamos, que tanto nos importa lo que pasa aquí como lo que pasa allá. Y que ese es el desafío, cada vez más acercarnos como pueblos, aproximarnos como seres humanos. Y como decía un papa, vecino de Alemania, que ya murió, cuando algo triste o cuando algo violento le pasa a un hombre o a una mujer en cualquier parte del planeta, realmente nos está pasando a nosotros. Creo que ese es el desafío, reconocer eso.
Gut, das Schlusswort von Felix. Er bedankt sich auch nochmal und findet es auch ganz interessant, diese neue Art Radio übers Internet zu machen, wie wir das hier gerade machen. Das gilt auch für Honduras, das ist noch eine Herausforderung, diese neuen Techniken auch anzunehmen und für die Leute nutzbar zu machen. Honduras, die ganzen Leute der Welt sollen sich alle lieb haben, sollen in der Gemeinschaft näher zusammenrücken sozusagen und es gibt absolut keinen Grund auseinanderzudriften, sondern ganz im Gegenteil hat zum Beispiel eben auch diese Delegation gezeigt, wie nah wir uns alle sind und das wird eben auch die Herausforderung für die Zukunft sein, sich ständig näher aneinander ranzukommen, sich besser zu verstehen. Wir bedanken uns, auch die Moderatorinnen, ganz herzlich bei den Gästen, auch bei den Zuhörern und Zuhörerinnen, bei Ute und Chris auch an der Technik da hinten. Las moderadoras damos las gracias a la visita, a las y los oyentes, y a Ute y Chris en la técnica. Muchas gracias y buenas noches. Vielen Dank und gute Nacht.
Ja, vielen Dank. Und wir wünschen Felix Molina noch alles Gute und eine schöne Reise, einen schönen Aufenthalt hier in Deutschland und Europa. Und liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir hoffen, es war interessant für euch und ihr hört uns bald wieder. Ciao. Auf www.npla.de. Ciao. Ich wollte eigentlich noch über
Vamos a lanzar a Micheletis, a sus gorilas, a sus militares y sus policías. Y un zapatazo le vamos a lanzar a Micheletis, a sus gorilas, a sus militares y sus policías. Y un zapatazo a Micheletis, un zapatazo a sus gorilas, un zapatazo a sus militares, un zapatazo a los imperialistas, un zapatazo a Micheletti, un zapatazo a su gorila, un zapatazo a sus militares, un zapatazo a los imperialistas, un zapatazo le vamos a lanzar a Micheletti, a sus gorilas, a sus militares y sus policías, un zapatazo le vamos a lanzar a Micheletti, a sus gorilas, a sus militares y sus policías. Y el pueblo no quiere guerras, el pueblo no quiere armas, el pueblo lo que quiere es Mel Zelaya y menos policía, Mel Zelaya y más empleomanía, Mel Zelaya y más educación, Mel Zelaya y más medicina. Y el pueblo no quiere guerras, el pueblo no quiere armas, el pueblo lo que quiere es Mel Zelaya y menos policía, Mel Zelaya y más empleomanía, Mel Zelaya y más educación, Mel Zelaya y más medicina. Un zapatazo le vamos a lanzar a Micheletis, a sus gorilas, a sus militares y sus policías.
Dominicanos y hondureños unidos.
Un zapatazo,
todos queremos
le vamos a lanzar a Micheletis, a sus gorilas, a sus militares y a sus policías. Y un zapatazo le vamos a lanzar a Micheletis, a sus gorilas, a sus militares y sus policías. Un zapatazo.